Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir feiern heute Erntedank und Thomas Meyer-Haugwitz hat es schon erwähnt, aus früheren Zeiten oder vom Land sind wir geschmückte Kirchen gewöhnt mit üppigen Mengen an Feldfrüchten, selbstgemachter Marmelade, Strohballen, die Mistgabel, der Schubkarren. Also ich denke, wir alle haben da Bilder im Kopf. Und ich glaube, so wie Thomas Meyer-Haugwitz das auch gesagt hat, es ist gut, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, dass wir Erntedank feiern und letzten Endes uns immer wieder bewusst werden, dass wir nicht nur abhängig sind von der Natur und diesem Kreislauf in der Natur, sondern von dem, der diese Ordnung geschaffen hat. Jetzt ist unsere Kirche heute nicht so übermäßig geschmückt. Zum einen, das hast du auch schon gesagt, weil wir hier in einem Stadtgebiet wohnen, im Rhein-Main-Gebiet, und da ist der Fokus mehr auf Technik und Wirtschaft und Mobilität, aber auch aus einem anderen Grund, nämlich weil es heute in der Predigt nicht um die Ernte auf dem Feld gehen soll, sondern um die geistliche Ernte. Um die geistliche Ernte, zu der Jesus uns aufruft, uns alle. Und zwar mit dem sogenannten Missionsbefehl. Ich lese ihn uns vor aus dem Matthäusevangelium. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und zum anderen mit der konkreten Anweisung: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Deshalb bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Wir alle, die wir an Jesus Christus glauben, die wir ihm dankbar sind für Erlösung und Befreiung, wir alle, die wir uns entschieden haben, auf ihn unser Vertrauen zu setzen und aus der Kraft der Vergebung heraus zu leben, wir alle sind eigentlich dazu aufgefordert, Erntehelfer zu sein. Wir sind aufgefordert, selbst Licht zu sein, um in anderen das Licht zu entfachen. Wir sind aufgefordert, Salz zu sein, um anderen Appetit zu machen auf mehr von Gott. Wir sind aufgefordert, barmherzig zu sein, wie der barmherzige Samariter. Wir sind aufgefordert, nicht nur für uns allein zu leben, für unser Glück und unsere Erfüllung, sondern für den Herrn und für den Nächsten. Und eigentlich ist das auch das Thema, mit dem ich euch das letzte Mal, das ist jetzt allerdings schon lange her, nämlich Ende August, in der Predigt entlassen habe. Da ging es um die Begebenheit mit den 10 Aussätzigen. Ich denke, ihr erinnert euch, wo alle geheilt wurden, aber nur einer zu Jesus umkehrt und in Beziehung mit ihm lebt. Und ich hatte euch gefragt, was müsste passieren, damit die anderen 9 auch umkehren? Und ich füge mal hinzu, und Jesus auch als Messias begreifen. Und die zweite Frage lautete, und dies ja dann eigentlich auf die Gegenwart bezogen, nicht mehr auf die 9, kann ich etwas dafür tun und wenn ja, was? Ein paar Antworten haben mich erreicht, vielleicht hat der eine oder andere sich auch selbst Gedanken gemacht, dann bin ich mal gespannt, ob wir das heute irgendwie zusammenbringen können. Ich werde die Antworten, die ich bekommen habe, in die Predigt mit einflechten. Was also müsste passieren, damit die 9 umkehren? Mit anderen Worten: Wie kann der eine die anderen 9 als Ernte einbringen? Oder wie können wir die vielen Menschen, die noch nichts von Jesus wissen, die Gott nicht kennen als barmherzigen Vater, wie können wir diese Menschen als Ernte einbringen? Und ganz klar ist, und das war auch eine der ersten Antworten, die mich erreicht haben, die 9 brauchen eine Bekehrung zu Jesus. Dann würden sie ihm auch danken und so ihren Glauben an ihn zum Ausdruck bringen. Völlig klar. Jesus hat es uns aufgetragen, wir müssen den Menschen das Evangelium bringen. Wir müssen es ihnen predigen und ihnen sagen, Jesus ist der, der frei macht. Und wir müssen ihnen sagen, dass die Bibel uns zeigt und offenbart, wie Jesus ist. Und wenn wir Jesus kennenlernen, wissen wir auch, wie Gott ist. Wir müssen darüber sprechen, dass es Vergebung gibt für unsere Schuld. Die Lehre von Jesus, also das Evangelium, die gute Botschaft verbreiten, das muss unser Hauptanliegen bleiben. Wir wollen nichts anderes kennen und predigen als Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Aber sicherlich kann das nicht der einzige Weg sein, sonst gäbe es schon diese große Ernte und es gibt sie noch nicht. Stellen Sie sich vor, dieser Samariter wäre zu den Neuen dann hingegangen, nachdem er Jesus gedankt hat und auch mit Jesus da eine Beziehung aufgebaut hat und hätte ihnen gesagt, wisst ihr was, ich glaube, Jesus ist dieser verheißene Messias. Kehrt um zu ihm, erkennt an, dass er der verheißene Messias ist. Ich glaube nicht, dass er alle Neuen dazu gebracht hätte, ihm zu folgen. Vielleicht hätte einer von den Neuen gesagt, ja, du hast recht, ich habe mich auch schon gefragt, wie kann das sein, dass ich jetzt geheilt wurde. Diese selbe Praxis, nämlich einfach nur hinzugehen und zu predigen, erkennen wir oder entdecken wir, wenn wir in Gemeinden Evangelisationen durchführen. Mir fällt das zumindest immer wieder auf und das kann jetzt jeder mit seinem eigenen Erfahrungshorizont reflektieren oder bemessen. Mir fällt auf, dass wenn wir Zeltevangelisationen durchführen oder auch Evangelisationen in Kirchen, ich habe das mit meiner Gemeinde in dem früheren Schaffensort getan, wenn man Evangelisten einlädt, die auch wirklich die Gabe haben, zu Jesus, zu einer Umkehr zu Jesus aufzurufen, dass meistens die Leute, die kommen, 80% sind bekehrte Christen und 20% sind vielleicht wirklich neue Leute, die von Jesus noch nichts wissen. Und ich persönlich bin jedes Mal enttäuscht darüber, weil ich denke, das kann ja nicht unser Anliegen sein, dass die Leute kommen, die es schon wissen. Und ich glaube, dass diese Evangelisationen und Zeltmissionen, dass das gut ist. Ich habe ja gesagt, das muss unser Hauptanliegen bleiben, das Evangelium unter die Leute zu bringen. Aber die Ausbeute ist immer noch gering. Und deshalb frage ich mich, wo ist denn die große Ernte, von der Jesus gesprochen hat? Und wie können wir diese große Ernte einfahren? Es muss ja Jesus ein Anliegen sein, sonst hätte er nicht gesagt, bittet Gott, bittet den Herrn, dass er mehr Arbeiter in die Ernte sendet. Mit anderen Worten, es ist so viel Arbeit da, es ist so viel zum Ernten da, wo sind die Leute, die das tun? Ich persönlich habe eine Antwort darauf gefunden und die Antwort hat, und da habe ich mich selber drüber gewundert, etwas mit dem dreieinigen Gott zu tun. Es gibt heute sozusagen eine trinitarische Antwort auf diese Frage, was müsste passieren, damit wir diese große Ernte einfahren, damit die Neuen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, umkehren. Denn das Evangelium an den Mann zu bringen, das ist grundlegend, aber es ist nur ein Teil der Arbeit, die getan werden muss, um die Ernte ernten zu können. Ich möchte noch einmal von meiner alten Gemeinde erzählen, und ich glaube, ich kann das heute hier auch so erzählen, weil inzwischen dort eine Versöhnung stattgefunden hat. Aber vor langer Zeit, also lange bevor ich dort war, da gab es dort eine große Erweckung, sag ich mal. Und viele Leute, da wurde eine landeskirchliche Gemeinschaft gegründet. Und dann waren die wiedergeborenen Christen so Feuer und Flamme, dass sie in ihrem eigenen Dorf Mission betrieben haben. Sie haben an den Türen geklingelt und haben gefragt, wenn du heute sterben müsstest, wärst du dir sicher, dass du nicht in die Hölle kommst? Wie stehst du zu Jesus Christus? Du musst dich bekehren und am besten heute und nicht erst morgen. Ich kann das heute so erzählen, weil diese Menschen, mit denen ich auch zusammengekommen bin, ein paar waren dann auch schon verstorben, aber das, ja, in einem Dorf bleibt die Geschichte lebendig, sagen wir mal so. Und die haben mir auch erzählt, sie haben selber erkannt, dass das nicht der richtige Weg war. Denn es hat nicht zu einer Ernte geführt, sondern zu großen Gräben, zu Krieg und Streit. Es hat nicht zum Frieden in dem Dorf beigetragen. Und es hat viele Jahre der Vergebung, der Versöhnung, der Gespräche, des Aufeinanderzugehens gedauert, damit wieder eine gute Zusammenarbeit entstehen konnte, so wie ich sie dann vorgefunden habe und wie ich sie auch gerne unterstützt habe. Es gab da auch ein schönes Bild. Ist ein kleiner Fluss und auf der einen Seite ist die landeskirchliche Gemeinschaft, eine Brücke führt darüber und ein kleines Stück weiter war dann die Landeskirche, das Kirchengebäude der Landeskirche und einer, der zur landeskirchlichen Gemeinschaft gehörte, aber im Kirchenvorstand Mitglied war, sagte, er hatte diese Vision, wie wir auf der Brücke hin und her laufen und miteinander im Kontakt sind. Und ich glaube, dass es deshalb auch nur in meiner Zeit möglich war, eine Evangelisation durchzuführen, wo Landeskirche und Gemeinschaft bereit waren, daran mitzuwirken. Auch wenn die Inhalte der Lehre und die Fragen, die die Leute gestellt haben, als sie geklingelt haben, nicht falsch waren, sind keine falschen Fragen. Es kann jeder von uns mal überlegen, was wäre, wenn ich heute oder morgen sterben würde. Schon eine wichtige Frage. Aber die Vorgehensweise war trotzdem nicht vollkommen oder ganzheitlich. Vollkommen wird sie nur, wenn wir den dreieinigen Gott mit seinem dreieinigen Wesen in Blick nehmen. Der evangelikale Teil ist klar, die Lehre, das Evangelium an den Menschen zu bringen. Ich will das heute mal damit bezeichnen, den Samen zu säen. Also die Lehre, das Evangelium ist die Aussaat, das Saatgut. Aber ein kluger Bauer, ein kluger Landwirt sät ja den Samen nicht einfach irgendwo, einfach nur, weil er den Samen loswerden will, sondern er will ihn doch auf fruchtbarem Boden säen, damit etwas wächst und er ernten kann. Das heißt, wir säen den Samen doch nicht, ohne vorher den Boden betrachtet, bearbeitet, beackert, analysiert zu haben. Was braucht er? Welche Nährstoffe braucht der Boden? Wann muss ich den Samen säen, damit er überhaupt in der Erde sterben und dann auch aufgehen und wachsen kann? Und ich glaube, an der Stelle kommt der liberale Anteil ins Spiel. Und ich will es nochmal betonen, weil das Wort liberal ja in vielen Zusammenhängen gebraucht wird. Ich verwende es so, in der Freiheit des Evangeliums, in der Freiheit des Glaubens. Das verstehe ich unter liberal, wenn ich davon spreche. Also hier kommt der liberale Anteil ins Spiel. Das heißt, das Denken und auch das Gehen über Grenzen hinweg, sich nicht abhalten zu lassen von Dingen, die uns erstmal fremd sind. Beziehungen aufbauen aus Nächstenliebe, Zeit investieren in Beziehungen, den Boden locker zu machen und vielleicht auch gar nicht über den Glauben zu reden, sondern dem Menschen dort zu begegnen, wo er ist. Vielleicht bei der Betreuung seiner Kinder, Hilfe bei der Erziehung, beim Pflegen der Angehörigen oder auch nur beim Vertreiben der einsamen Zeit. Und ich glaube, die Landeskirche, die ja leider oder ja, die ein Sinnbild für den liberalen Anteil ist, die ist auch nicht schlecht darin, solche Aktionen der Nächstenliebe zu betreiben, zu den Menschen zu gehen, den Flüchtlingen zu begegnen, die Mauern abzubauen und Barrieren zu überwinden. Manch einem geht das zu weit. Und die tun das noch gar nicht mal zuerst mit dem Evangelium, sondern mit dem, was die Menschen brauchen. Sie haben den Menschen im Blick. Unterkunft, Sprachförderung, Gemeinschaft, Freundschaft, Diakonie und Nächstenliebe, die Offenheit für alle Menschen, egal welche Religion, welche Hautfarbe, welche Kultur. Ich glaube, dafür steht die Landeskirche. Und das wird oft negativ als liberal bezeichnet. Aber ich glaube, es ist ein Teil des Weges, um die Ernte einzufahren. Wir können diesen Teil nicht ignorieren. Wir müssen den Acker bearbeiten, analysieren, herausfinden, was fehlt den Menschen, was brauchen sie. Ein Gottesdienstteilnehmer schrieb mir, ein Aspekt der Liebe Gottes ist die Unaufdringlichkeit, die dienende Art, eine Liebe, die sich anbietet und keinen Zwang oder Druck ausübt, letzten Endes eine entwaffnende Liebe, die aber immer die freie Wahl lässt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ich glaube, dass es genau um diese Liebe geht, aber es ist schwer, diese Liebe zu leben, weil es nicht unsere Liebe sein kann, sondern nur die Liebe, die wir von Gott empfangen. Weil wir wollen immer Ergebnisse sehen, wir wollen auch immer schnell zum Ziel kommen. Wenn wir Erntehelfer werden wollen, brauchen wir Gottes Liebe, seine Geduld, seine Weisheit. Eigentlich sollte heute eine Initiative vorgestellt werden, Herzzeichen, die unter Prostituierten arbeitet. Und das wollte ich als ein Beispiel dafür nehmen, dass wir ohne Vorurteile zu den Menschen gehen, dass wir unsere eigenen Mauern aus Angst und Fremdheit überwinden, dass wir uns sozusagen die Hände schmutzig machen, so wie es ein Bauer bei der Ernte auch tut, dass wir normal bleiben und Bodenhaftung behalten, dass wir zwar nicht von der Welt sind, aber immer doch in der Welt leben, mit den Menschen zusammen. Und dann gilt es natürlich herauszufinden und wachsam zu bleiben dafür, wann der entscheidende Augenblick ist, diese Schlüsselsituation, in der wir den Samen auf fruchtbaren Boden fallen lassen können. Das Problem vieler Liberaler, vorhin hatte ich ja das Problem der Evangelikalen genannt, die gerne nur das Evangelium ausbreiten, aber weniger in die Beziehungen vorher und vielleicht auch hinterher investieren. Das Problem der Liberalen ist, oder vieler Liberaler, dass sie meistens ackern und ackern, aber den Grund fürs Ackern vergessen. Dass nämlich da irgendwann mal der Same gesät werden soll. Die Evangelikalen gehen mit dem Saatgut zu den Menschen, die sie nicht oder kaum kennen, und wollen ihnen predigen. Sie vergessen die Vorarbeit. Die Liberalen hingegen, die gehen und beackern den Boden, aber sie vergessen das Saatgut. Am Ende weist man viele tolle Aktionen vor, aber es geht gar nicht mehr ums Evangelium. Auch das haben wir vielleicht schon beobachtet. Man ist nicht mehr nur in der Welt, sondern am Ende auch von der Welt. Bitte versteht mich richtig. Jede dieser Aktionen ist wichtig. Aber nur in der Gesamtheit machen sie Sinn. Nur wenn sie zu dem einen Ziel führen, dass wir am Ende ernten können, dass Gott ernten kann. Und was ist mit den Charismatischen? Ich könnte mir vorstellen, dass unter den anderen neun Geheilten sicherlich auch der ein oder andere war, der begeistert war von der Heilung. Warum auch nicht? Ich meine, man ist aussätzig, man ist aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Natürlich würde man sich freuen über die Heilung. Aber es gibt viele, die etwas Besonderes mit Gott erleben, vielleicht auch eine Heilung, ein Wunder, die dann aber gar nicht eine Beziehung zu diesem Gott wollen, sondern die immer wieder nach einem neuen Erlebnis mit Gott lechzen. Die wieder mal so eine Berührung von Gott wollen, so ein einschneidendes Erlebnis. Wer da wirkt und warum er so wirkt, ist dabei nebensächlich. Es geht eher um die Wunder, um das eigene Erleben dieser übernatürlichen Kraft. Ich war in einigen charismatischen Gemeinden, wo zwar von Jesus gesprochen wurde und wo es viel um den Heiligen Geist ging, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass es in Wahrheit noch viel mehr um mein persönliches spirituelles Erlebnis ging. Da ging es auch weniger um die Gemeinschaft mit den anderen, es ging gar nicht um Leidensbereitschaft, um das Aushalten in schwierigen Zeiten, es ging auch nicht um dienende Nächstenliebe, es ging weniger um die anderen, vielmehr um mich, um mein geistliches Wachstum, um meine Salbung, meine Berufung, meinen Auftrag. Das ist für sich gesehen auch nicht falsch. Das ist ein natürliches Bedürfnis und hilfreich in der Beziehung zu Gott. Aber wenn wir nur die Frucht für uns persönlich ernten wollen, weil wir den Heiligen Geist in uns spüren wollen, dann werden wir abhängig von diesen Events und besonderen Erlebnissen. Unser Glaube bekommt dann keine tiefen Wurzeln. Und die bekommt man nur durch beständige Lehre, durch das Lesen in der Bibel und durch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich glaube, dass so ein Lechzen von Highlight zu Highlight nicht mit Nachfolge gemeint ist. Und Jesus hat gesagt, verkündet das Evangelium allen Menschen und macht sie zu Jüngern, ruft sie in die Nachfolge. Ich will Beziehung aufbauen zu diesen Menschen, zu denen ihr das Evangelium bringt. Und Nachfolge, und ich glaube, das kann auch jeder von uns unterschreiben, beinhaltet immer auch Zeiten der Wüste, Zeiten der Sehnsucht, der Trockenheit, der Dürre, wo wir uns ganz neu auf Gott ausrichten und uns nach ihm sehnen. Nachfolge beinhaltet immer auch Zeiten, wo wir auf das Wesentliche wieder reduziert werden und allen Ballast abwerfen. Es beinhaltet das Durchhalten und Aushalten in schwierigen Zeiten. Und das können wir nur, wenn wir beständige Beziehungen aufbauen. Wir brauchen das Fundament der christlichen Lehre, worauf die Evangelikalen hinweisen und Wert legen, zu Recht. Und wir brauchen die Beziehungen, wo wir auch Grenzen überschreiten, wo wir uns Menschen öffnen, denen wir uns normal vielleicht nicht öffnen würden. Das ist die Fähigkeit der Liberalen. Und wir wollen, dass Gott seinen Heiligen Geist dazu gibt, um dann sozusagen das Gedeihen zu geben, dass die Frucht wachsen kann, vor unseren Augen sichtbar wird, jeder persönlich die Frucht ernten kann, aber auch wir als Erntehelfer Freude daran haben, die Frucht zu sehen. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass da, wo ihr in Beziehungen investiert habt, wo ihr einfach nur da wart, wo ihr zugehört habt, beigestanden habt in der Not, dass irgendwann der richtige Augenblick war für die Aussaat des Wortes, ein Bibelwort, eine Ermutigung, die dann auch auf fruchtbaren Boden fallen konnte und wo dann auch der Heilige Geist sein Werk wirken konnte. Vielleicht aber erlebt ihr auch genau das Gegenteil, nämlich, dass ihr schon jahrelang in eine Beziehung investiert, wo du immer wieder von Jesus sprichst und zum Glaubenskurs einlädst und es ist, als ob du immer wieder auf eine harte Nussschale beißt. Da tut sich einfach nichts. Dann ist es vielleicht gut, mal diese zwei anderen Wege in Blick zu nehmen. Vielleicht ist es gut, den Samen erstmal wieder zurück in die Tasche zu stecken und noch weiter den Boden zu analysieren, zu gucken, was braucht es wirklich genau. Vielleicht dachte ich immer, der oder die braucht das und das, aber vielleicht ist es was ganz anderes. Vielleicht stand ich Gottes Wirken selber im Weg. Oder im Gebet den Heiligen Geist mehr einzubeziehen, dass der Heilige Geist das Werk wirkt im Herzen des anderen, was wir gar nicht wirken können. Ich glaube sogar, dass wir in unserer Gemeinde diese trinitarische Entwicklung beobachten können, denn jeder Pfarrer bringt natürlich seine eigene Prägung und Begabung mit. Und das ist gut so, denn Gott möchte, dass wir zusammenwirken. Wäre ja fatal, wenn einer alles könnte, dann bräuchte es die anderen ja nicht mehr. Lange Zeit wurde die Gemeinde evangelikal geprägt, ein wunderbares Fundament, bin ich sehr dankbar dafür. Das heißt, ihr wisst, worum es geht. Ihr wisst, was wir aussehen wollen. Ihr kennt das Saatgut und ihr wisst, was dabei rauskommen soll, wie die Frucht aussehen soll. Und ich denke, es gab auch eine Zeit, und die ist auch immer noch jetzt, wir behalten ja diese Einflüsse bei, wo es einen charismatischen Einfluss gab, wo das Wirken des Heiligen Geistes mehr in Blick genommen wurde und ihm mehr Raum gegeben wurde. Und vielleicht ist mit mir als Frau auf der Kanzel auch eine liberale Zeit angebrochen. Und auch in der Öffnung gegenüber der Stadt sehe ich dieses Zeichen, dass wir sagen, wir haben das Fundament, wir haben das Saatgut, wir wollen Beziehungen aufbauen, wir wollen in die Stadt gehen. Wir wollen uns nicht hier hinter den Mauern verstecken, sondern wir wollen zu den Menschen gehen. Wir wollen suchen und finden, wo dieser fruchtbare Boden ist. Und wir sind bereit, auch Zeit zu investieren, Geduld mitzubringen. Ich glaube, wir sind an einem guten und ganz wichtigen Punkt im Leben unserer Gemeinde. Wir haben das Saatgut, wir wissen, worum es geht, wir wissen, was wir ernten wollen. Wir erwarten nicht mehr, dass man zu uns kommt, sondern wir gehen zu den Menschen. Wir erwarten nicht mehr, dass die anderen als erstes gewisse Hürden überwinden müssen, um dazuzugehören, sondern wir empfangen sie mit offenen Armen, ohne Vorurteile, so wie sie sind. Wir investieren in Beziehungen, ohne zunächst einmal den Ausgang zu wissen. Und wir nehmen die Kraft des Heiligen Geistes immer mehr in Anspruch. Wir ebnen den Weg, damit der Heilige Geist im Leben der Menschen wirken kann, denen wir begegnen, in unseren Hauskreisen, auf den Straßen, in der Nachbarschaft, im Geschäft, in den Vereinen, im Beruf. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Werke tun, die ich tue, und ihr werdet noch größere Werke tun. Wir werden sie tun, wenn wir den dreieinigen Gott in Blick nehmen. Was müsste also passieren, damit die Neuen zu Jesus umkehren, damit sie in ihm den Messias, ihren persönlichen Retter erkennen? Und die Frage auf heute bezogen, was können wir dazu beitragen, dass Menschen in Jesus ihren Retter erkennen? Wir müssten Beziehungen zu ihnen aufbauen, mit ihnen leben, Interesse haben an ihrem Leben, sie verstehen und kennenlernen, also den Boden beackern. Wir bitten den Heiligen Geist, dass er das Gedeihen, die Offenheit und die Bereitschaft schenkt, dass, wenn wir das Wort aussehen, dass es dann auf guten Boden fällt und aufwächst und Frucht bringt. Und die Frage ist, kannst du etwas dazu tun und wenn ja, was? Natürlich kannst du etwas dazu tun. Jeder von uns kann etwas dazu tun. Natürlich ist es am besten, wenn wir alle drei Wesenszüge berücksichtigen. Und ich finde, dass Manuel und Mary Becker dafür ein wirklich gutes Beispiel sind. Leider haben wir das Video heute nicht gesehen, aber wir haben den Gruß gehört. Und es gab schon mal eine Nachricht von Manuel, wo mir so klar wurde, die haben das Saatgut, die haben das richtige Fundament, die sind erfüllt vom Heiligen Geist, nehmen den sozusagen immer mit in alle Beziehungen hinein, aber die haben auch verstanden, dass es notwendig ist, die Sprache der Einheimischen zu lernen und die Kultur und die Religion zu verstehen. Es nützt nichts, so wie Manuel gesagt hat, da kommt ein Prediger und sagt, kehr um zu Jesus, aber die verstehen das gar nicht, weil sie Jesus nicht kennen, weil sie noch nie was von ihm gehört haben und weil sie auch es nicht auf ihr Leben übertragen können. Manuel und Miri investieren dort in Beziehungen. Die essen mit den Leuten zusammen, die lernen die kennen. Die müssen erst mal verstehen, was beschäftigt die Leute hier? Wovor haben die Angst, so wie er es uns auch erzählt hat? Aber vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du nur eine Begabung hast. Also, dass es dir zum Beispiel leicht fällt, für andere Menschen zu beten und auch den Heiligen Geist dabei in den Blick zu nehmen, aber dass es dir schwer fällt, selber Zeugnis zu geben und über die Bibel zu sprechen oder Bibelwissen an den Mann zu bringen. Vielleicht fühlst du dich dabei unwohl und hast das Gefühl, das kann ich nicht. Ich weiß zwar viel, aber ich kann das selber nicht so in Worte fassen. Dann möchte ich dir Mut machen, such doch jemanden, wo du das Gefühl hast, der kann das. Und schau doch, ob du die Menschen, mit denen du Beziehung aufbaust, mit dem Menschen zusammenbringen kannst, der weiß, wie er das Evangelium an den Mann bringen kann. Manchmal reicht ein kleiner Auslöser, so wie das Zweiergespräch, was wir am Familiengottesdienst oder Gottesdienst für alle Generationen am Anfang gemacht haben. Da waren welche, die fanden das unangenehm, weil sie eben gar nicht so gern mit Fremden direkt in Kontakt kommen. Aber bei anderen hat das dazu geführt, dass sie jemand Fremdes kennengelernt haben und hinterher zusammen Mittag gegessen haben und da jetzt eine Beziehung entstanden ist. So unterschiedlich sind wir. Und es ist gut, dass wir so unterschiedlich sind. Aber ich wünsche mir, dass wir unsere Augen dafür öffnen, unser Bewusstsein, und dass wir das akzeptieren und dass uns klar ist, du bringst etwas mit, was ich vielleicht nicht habe, aber lass uns zusammenarbeiten, damit wir die Ernte einfahren. Jeder von uns wird gebraucht in dieser großen Ernte, die nur eine kleine Schwierigkeit hat und das zum Schluss. Sie ist zunächst unsichtbar, bis zu dem Augenblick, wo das große Event passiert, wo der Heilige Geist den Menschen erfüllt, wo ein Mensch sich bekehrt und die Freude im Heiligen Geist erlebt. Es gibt einen Mann in unserer Gemeinde, der das gerade erlebt und er ist schon alt. Ich glaube, er ist an die 80 Jahre und er erlebt das gerade und es ist so schön, das mitzuerleben. Aber der ist einen langen Weg gegangen bis zu diesem Punkt. Also die Schwierigkeit ist, dass es lange Zeit unsichtbar bleibt, das, was wir tun. So lange, bis man die Frucht ernten kann. Das ist ja in der Natur nicht viel anders. Das macht es nicht leicht, aber das macht es auch nicht unmöglich. Denn Jesus hat uns versprochen, auch als er den Missionsauftrag gab, dass er immer, jeden Tag und jede Stunde, jede Sekunde bei uns ist, bis es mit dieser Welt zu Ende geht. Ich glaube, eine andere Verheißung und eine andere Unterstützung brauchen wir gar nicht. Jesus genügt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen oder begreifen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.